Familie. Ein Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphase und Pubertät.
Jetzt das Mikrofon läuft und der Fuß ist hochgelagert. Wieso hast du einen hochgelagerten Fuß?
Ja, ich bin von irgendeiner Tigermucke oder von einer Tigerameise oder sonst irgendeinem Tier gestochen worden. Und habe jetzt einen mega geschwollenen Fuß, den ich glaube mit irgendeiner abgelaufenen Cortisoncreme am Einschmieren bin.
Wir hoffen mal nicht, dass sie abgelaufen ist.
Doch, sie ist abgelaufen. Ach so. Ja, ich glaube, das ist nicht so schlimm.
Gibt es Tigerameisen? Das ist ein völliger Blödsinn.
Keine Ahnung. Aber es hat einfach im Garten, wo ich den gegossen habe, so am Abend um 9 Uhr, es war so feucht, sind mega viele Insekten gekommen und der eine Stich ist so krass geschwollen. Ja, genau. Also ich tue jetzt ein bisschen mit schmerzverzerrtem Gesicht den Podcast aufnehmen.
Ja, das ist echt gut, dass du dich noch bereit erklärt hast, weil sonst würde man es vor der Sommerferien wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Also der Podcast hätte können scheitern und über das Scheitern möchten wir heute auch reden. Bevor wir aber in das Thema hineinsliden, hast du noch Feedback vom letzten Mal, oder?
Ja, ich merke, dass mich stresst ja immer, wenn du mich das fragst, weil die letzte Folge hat wirklich so viel Feedback gegeben wie noch keine vorher.
Ja,
aber stimmt. Ich weiß es doch nicht mehr, einen Monat später. Also ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, dass ich jetzt das da erzählen könnte.
Ja,
du müsstest auch nicht, wenn wir vorher noch schnell einen Kaffee trinken, mir das sagen, dass die Frage kommt.
Ja, nein, ich weiß es selber
auch aber
nicht.
Aber danke genau. Vielmals. Also wir freuen uns mega über jedes Feedback. Freudiges Feedback, Kritik, Anmerkungen. Und ja, das letzte Thema zum Thema Neid, das ist wirklich... hat sehr viel Feedback ausgelöst.
Es hat einfach cool bei vielen einiges ausgelöst. Ich habe auf der Straße mit Leuten aus der Nachbarschaft spannende Diskussionen gehabt, die gesagt haben, ja genau, das kenne ich auch und das haben wir irgendwie teilweise gut getroffen und das hat uns mega gefreut, dass es so Diskussionen ausgelöst hat. Wegen dem machen wir das ja letztendlich auch und das ist sehr cool gewesen. Ja. Danke vielmals für das. Ihr könnt uns immer auch schreiben, wenn ihr wollt, auf Insta oder per Mail oder einfach auf der Straße uns ansprechen, beim Posten im Coop oder so. Wir reden über Scheitern heute. Wir fragen mal, wann bist du in deinem Leben so richtig gescheitert? Erzähl mal.
Ist spannend. Ich habe gestern Nacht, als ich seine Kinder ins Bett gebracht habe, habe ich den Podcast, den du mir empfohlen hast, von der Nora Imlau, das ist so eine Erziehungsexpertin, zum Thema Scheitern gehört. Und dort sagt sie, dass es ja recht nervig ist, wenn so Eltern irgendwie auf Insta oder sonst auf Social Media wie so ein bisschen fast mit ihrem Scheitern kokettieren.
Ja.
Oder so, sie zeigen ihre perfekte Wohnung und nachher den mega dreckigen Kinderstuhl und schreiben, dass sie jetzt gescheitert sind, weil sie nicht mit allem nachkommen im Haushalt.
Also du meinst, Scheitern wird oft auch so ein bisschen pseudomässig zelebriert. Das ist ein bisschen ein Modethema,
genau,
kann man fast sagen. Ja.
Weil ja niemand möchte ein Streber sein.
Ja.
Also das heisst, so ein bisschen kleine Schwächen zeigen. Aber das setzt ja dann eigentlich Eltern mega unter Druck, wenn ja suggeriert wird, es ist jetzt ein Scheitern, dass der Kinderstuhl nicht geputzt ist.
Ja.
Hast du den Kinderstuhl bei uns schon mal geputzt?
Ja, so ein bisschen schon, wenn es einfach irgendwelches Müsli drüber läuft mit einem Lumpen.
Also ich auch maximal, aber ich glaube noch nie richtig.
Nein, noch nie systematisch.
Genau.
Also im Sinne von jetzt.
Ich meine, es vertrocknete Müsli. Ja, das schon? Ich glaube, noch nie richtig.
Es hat wahrscheinlich jetzt noch vertrocknetes Müsli dran. Aber so quasi, ich putze jetzt den Kinderstuhl, das habe ich mir noch nie, glaube so vorgenommen, irgendwie als systematisch.
Nein, ich auch nicht.
Aber darum,
wenn du mich fragst, bin ich schon mal richtig gescheitert, dann finde ich es jetzt fast ein bisschen komisch, so Sachen zu sagen, die dann eben auch in die Richtung gehen. Weißt du, so wie, so, ah, okay, come on, ist das Scheitern? Und dann habe ich mir überlegt, bin ich schon mal gross gescheitert? Ich glaube, da ist die Antwort nein, aber es gibt auch einen Grund dafür.
Mhm.
Und der ist schon, weil ich vielleicht auch Situationen, wo das potenziell möglich wäre, einfach vermeide.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel überlege ich mir immer wieder mal, wieso ich nicht Medizin studiert habe.
Mhm.
Ich bin so ein kleiner Hypochonder und ich habe einfach gedacht...
Ein kleiner...
Ja, okay, gut, ich bin ein grosser Hypochonder. Ich habe gedacht, ja, okay, scheiße, ja, wenn ich Medizin studiere, werde ich wahrscheinlich einfach noch ein, zwei Jahre aufhören, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe jede Krankheit und ich werde wegen dem aufhören, ergo, ich habe dann gescheitert, also fange ich gar nicht erst an.
Mhm.
Also das wäre so ein potenzielles Scheitern gewesen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also, wenn man natürlich nicht wagt, kann man auch nicht scheitern.
Genau. Also, dass ich irgendwie, also, unsere Tochter findet ja, es ist ein grosses Scheitern, dass ich mein Jurastudium abgebrochen habe. Aber das ist für mich gar kein Scheitern, sondern eine der besten Entscheidungen.
Gut, aber dann hast du das bewusst abgebrochen.
Das habe ich bewusst abgebrochen, ja. Hat mir nicht gefallen. Aber auch wenn du bewusst abbrichst, kannst du ja sagen, es ist ein Scheitern, dass du etwas Falsches hättest anfangen machen. Mhm. Das ist für mich kein Scheitern. Aber Sachen, die ich hätte können scheitern, habe ich einfach auch schon vermieden.
Ja, ja.
Also das ist jetzt, Medizin ist jetzt etwas, es gibt aber sicher auch noch andere Sachen.
Ja. Ich bin also mal grandios gescheitert. Subjektiv, das ist ja immer die Frage, ob das objektiv so scheitern ist. Ich bin brüllend, also wirklich brüllend wie ein Kind mit, wo bin ich da gewesen, etwa 36, in einem Auto gesessen, nachdem ich die Autoprüfung zum zweiten Mal nicht bestanden habe. Und das ist mir wirklich richtig schlecht gegangen. Ich wollte ja eigentlich lernen, Auto fahren, weil wir dort Kinder bekommen haben und ich gefunden habe, ich muss ja doch auch irgendwie etwas zum Autofahrerlebnis beitragen. Und habe auch mega viele Fahrstunden genommen und ich bin, glaube ich, auch nicht so talentiert wie dem. Und ich bin wirklich zweimal durchgefallen. Und zwar, ja, krachend.
Und das erste Mal, wo du durchgefallen bist, wäre, glaube ich, noch so an dem Termin, an dem Tag gewesen, wo unsere Tochter hätte sollen auf die Welt kommen. Dort bist du auch schon sehr frustriert heimgekommen. Und das zweite Mal war sie dann etwa 2 Monate alt gewesen und du hast noch weitere irgendwie 20 Stunden genommen. Also ich glaube, unser ganzes Geld damals ist in die Fahrstunden geflossen.
Und das ist mir schon, also das ist für mich schon ein Scheitern gewesen, wie vorher irgendwie nie so durch eine Prüfung durchgefallen oder so. Und dort bin ich einfach zweimal durchgefallen und dann musst du so einem Experten reden.
Hey, das
mit
ich
dem Fahrlehrer zusammen, ja. Früher hat man ja gesagt, zum Psychologen, das stimmt echt nicht, weil es ist einfach ein Typ, wo dort im Straßenverkehrsamt arbeitet und dich fragt, warum bist du eigentlich durch, was ist das Problem, kann man dir helfen? Und dann weiss ich noch, wenn er zu mir gesagt hat, ah ja, so wie sie das beschreiben, dann haben sie einfach zweimal den Penalty verschossen und jetzt müssen sie einfach nochmal antreten und den Penalty schiessen. Und ich liebe ja Fußballmetaphern und vermutlich hat mir das geholfen. Also ich bin dann tatsächlich durchkommen.
Aber das ist noch lustig. Zum Thema Autoprüfung, oder?
Ja.
Ich bin ja grandios durch die Autoprüfung gekommen, mit so wenig Stunden wie fast niemand, den ich kenne. Und ich bin so stolz gewesen, oder? Wirklich mega wenig Fahrstunden und mega jung gewesen. Und ich habe sie bestanden, äußerst knapp. Also ich frage mich immer noch, wieso ich die bestanden habe. Und am nächsten Tag wollte ich meinen ersten Ausflug machen mit dem Auto, allein. Und habe einen Unfall gemacht und habe das ganze Auto, also es war ein Totalschaden gewesen.
Ja.
Das heisst, eigentlich ist das nicht fast noch mehr Scheitern. Also weißt du, ich meine, also wenn er mich hätte durchfallen lassen, wäre das nicht passiert, dann hätte sich das ein bisschen nach Scheitern angefühlt, aber das wäre ja weniger schlimm gewesen.
Dieses Scheitern hat viel... Die
zwei kaputt, es war niemand verletzt gewesen oder so, es hat einfach zwei Autos mit Totalschaden gegeben.
Wir sind mit dem Thema drin. Mein Scheitern ist vermutlich auch ein richtiges Scheitern, ein gutes Scheitern gewesen. Das hat es gebraucht. Ich bin heute, glaube ich, nicht so ein miserabler Autofahrer. Und wahrscheinlich hätte man mich auch dort einfach nicht sollen, schon auf die Strasse lassen. Also vermutlich ist das auch okay. Und über das reden wir ja genau heute. Scheitern gehört zum Leben. Es gehört dazu, dass wir scheitern. Und sobald es um Leben und Tod geht, wollen wir natürlich berechtigterweise nicht scheitern. Und das wollen wir ja natürlich auch vermeiden. Aber sonst ist es auch so, dass wir das Scheitern auch immer wieder brauchen. Es ist ein Teil des Prozesses. Wenn du etwas versuchst, dann scheiterst. Und drum.
Und ich glaube, es hat auch noch mit Mut zu tun, oder? Wenn du, je mutiger du bist, umso mehr scheiterst.
Je mutiger du bist, desto mehr scheiterst. Das ist so.
Du hast eigentlich von dem her noch viel Potenzial zum Scheitern, weil du traust dich mega viele neue Sachen immer anzureissen, mega viele neue Projekte. Da bin ich viel zurückhaltender, weil ich glaube, da viel mehr Angst habe.
Ja, ich habe es jetzt das letzte Mal, glaube ich, schon mal angedeutet. Ich bin jetzt ja auch wieder gescheitert. Und zwar grösser über etwas, wo man vielleicht nicht einmal so würde gerne darüber reden, dass ich den zweiten Band von meinem Krimi eigentlich jetzt soll abgeben soll. Und ich habe es nicht geschafft. Das ist eine Niederlage. Die gibt mir eigentlich nicht so gerne zu. Und der Verlag hat dann mega gut reagiert. Und von Lise, denke ich, ist es halt nächstes Jahr ab. Ist schon gut. Jetzt habe ich einen Kurzkrimi schreiben. Aber da bin ich auch gescheitert. Und das ist auch so ein bisschen, das tut man nicht so gerne zugeben. Ich glaube, bei so etwas. Aber ich habe natürlich, Scheitern ist als Thema mir extrem nahe, weil ich mache ja auch schon ein paar Mal erwähnt Improvisationstheater Und wir reden sehr, sehr viel über Scheitern. Wir gehen ja auch in Firmen, wo wir Improvisation als angewandte Methode auch vermitteln. Und in der Impro gibt es so einen Kreislauf, wo wir sagen, wir gehen aus, wir sind präsent, sagen Ja zu Sachen, die passieren, und dann scheitern wir. Und das Wichtigste ist dann, dass wir wieder zurück in die Präsenz kommen. Darum ist es ein Kreislauf. Also präsent sein, Ja sagen, scheitern. Immer wieder zurück in die Präsenz. Also wieder zurück ins Annehmen von den Sachen, die passieren. Also scheitern ist ein Teil des Prozesses. Darum sagt man ja auch für Firmen, Fehlerkultur ist etwas Wichtiges. Man verbessert sich ja auch, wenn man Fehler öffentlich macht. Ich habe da schon mal darüber geredet, über das Thema Kernkraftwerk, wo man würde sagen, dort ist ja Scheitern nicht möglich, aber auch dort hat man im Zusammenhang mit Fukushima thematisiert, dass Scheitern auch muss wie zugegeben werden. Also, aha, da ist eine Schraube locker, ich habe es falsch gemacht, also müssen wir das auch thematisieren. Und dann bin ich noch auf einen, glaube vielfach auch bekannten Vortrag von Roger Federer, bin ich, du schaust mich schon so an, meine Schwester und auch Yvonne sind ja beide ein bisschen Roger Federer-Haterinnen.
Nein, Klammerbemerkung. Ja, aber
jetzt ist er nicht mehr aktiv. Ja,
ja, das stimmt. Er ist mal einfach ein bisschen zu brav und er macht immer Werbung für Jura und für was
Jura,
ich nicht was
alles. Für den grusigsten Kaffee von der Welt. Gut, Jura ist jetzt ja nicht moralisch verwerflich, aber sorry da außen, wenn jemand bei der Jura schafft, das ist grusiger Kaffee. Sorry.
Nein, das ist ja nicht jede. Sorry. Nein, das stimmt jede. Nicht jede. Nein,
alles
das stimmt
von
nicht.
Jura
das
gibt ist grusig.
Aber ich glaube, er hat auch Werbung für CS oder so. Ich weiß es gar nicht.
Für Sunrise, CS, was auch immer, alles. Aber whatever. Das darf man ja auch.
Aber Klammern, du bist ein grosser Roger Federer-Fan.
Geschlossen. Ich habe sehr gerne Tennis. Und der Federer sagt in dem Vortrag am Dartmouth College, das ist so eins von der Ivy League, wo nicht so bekannt ist, irgendwo in New Hampshire, sagt er, hey, ich habe 80% von meinen Spielen gewonnen, also ich bin mega erfolgreich. Aber was denkt ihr, wie viele Punkte habe ich verloren? Also ein Punkt ist, wenn der Ball rausgeht oder ich den Punkt jetzt gerade direkt nicht machen. Er hat 54% von seinen Punkten gewonnen. Also er hat 46% von den Punkten verloren. Also seine Behauptung ist, die ganz guten Tennisspieler sind die, die mit den Fehlern umgehen können, die eben nicht zurückschauen, sondern vorwärts schauen. Ah, ich habe einen Fehler gemacht, Konzentration auf den nächsten Punkt, Konzentration auf den nächsten Punkt. Das Scheitern gehört zum Prozess. Der Stan Wawrinka hat sich das sogar als Tattoo eingraviert.
Echt? Also, ja, was steht genau?
Also, ever tried, ever failed, try again, fail better. Das ist von Samuel Becker. Okay. Das steht bei uns im Theater hinten gross an der Wand. Okay. Das ist ein berühmtes Zitat zu dem. Der Stan Wawrinka hat sich das auf den Arm tätowiert. Jetzt ist aber gut. Das
also
ist,
ich habe das Gefühl, ich habe wirklich von dir, weil ja, du bist jetzt hier voll
am referieren,
oder?
Ja.
Und ich habe ja die Referate daheim schon ein paar Mal abbekommen. Und ich habe das Gefühl, in den letzten, wie lange sind wir zusammen? 14 Jahre? 15? 15 Jahre, oh mein Gott.
Sind wir 15 Jahre zusammen?
Mhm. In den letzten 15 Jahren habe ich in dem Sinn schon auch so eine gewisse Scheiterkultur angenommen. Also wirklich auch so, dass es, also eben, klein, es geht ja nie um mega grosse Sachen, aber dass wirklich, dass das völlig okay ist. Das habe ich, glaube ich, schon sehr von dir übernommen.
Ja, und
dass, ja, genau.
Dass man sich sogar solche Settings geben, wo man wirklich Fehler macht. Und jetzt kann man aber sagen, im Sport und auch, wie ich gesagt habe, in so sensiblen Bereichen oder in Firmen kann man ja oft auch sehr genau sagen, was jetzt ein Fehler ist, oder? Also wenn ich im Kernkraftwerk die Schrauben nicht anziehe, ist das offensichtlich ein Fehler. Wichtig ist, dass man darüber redet. Und im Sport ist es auch ein Fehler, wenn der Ball ins Out geht. Also es ist wie objektiv auch messbar. Und in anderen Bereichen ist natürlich der Fehler oft nicht ganz messbar, sondern es ist auch eine Frage von der Perspektive, oder? Und jetzt wäre die grosse Frage, wann ist man denn gescheitert im älteren Bereich? Und du hast es vorher schon angesprochen, mit einem dreckigen Kinderstuhl, glaube ich, macht man den grossen Fehler, dass man einfach die Ansprüche zu hoch hat, oder? Also sorry.
Ich glaube aber, das macht man mit mega vielen Sachen. Ja. Im älteren Dasein. Ich habe das Gefühl, das ältere Dasein ist gespickt von zu hohen Ansprüchen.
Ja, und darum die grosse Gefahr von diesen Insta-Profilen, wo das so ein bisschen, ich bin jetzt auch, ich mache jetzt da auch mit in diesem Scheiterkult, weil das ist ein bisschen ein Trendthema. Mhm. Und das finde ich sehr heikel, vor allem die Message, die es transportiert. Andere Eltern könnten sich wirklich schlecht fühlen, wenn sie sagen, aha, das sind so die perfekte Familie, dass bei ihnen ein dreckiger Kinderstuhl das grosse Scheitern ist. Und das finde ich eine grosse Gefahr. Mhm. Vielleicht auch wir da, also kann man uns vielleicht auch mal rückmelden, wenn wir den Tiefpunkt vom Monat machen, ist das ja auch meistens ein bisschen ein lustiges Scheitern. Aber wir haben jetzt, glaube ich, jetzt immer wieder mal versucht, auch wir müssen auch immer wieder mal über das grössere Scheitern reden. Darum wäre es, also es ist eine Frage, wenn sie mir gross gescheitert im Kinder, was würdest du sagen?
Ich habe mich jetzt gerade, also vielleicht kann ich gerade meinen Tiefpunkt vom Monat vorgreifen.
Ja, sag mal.
Irgendwie vor 2-3 Tagen habe ich einfach wieder mal das Gefühl gehabt von, fuck, jetzt bin ich in dem gerade gescheitert, wo mir eins von meinen Kindern gesagt hat, ja, es ist ja völlig offensichtlich, dass ich ein Kind am liebsten habe von allen. Das Kind braucht momentan gerade ein bisschen viel Aufmerksamkeit, hat vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten und, ja, und kommt viel Aufmerksamkeit über in dem Sinn oder viel Unterstützung. Und das andere Kind hat gefunden, es sei ja völlig klar, ich hätte das so viel lieber und das wäre ich mega bevorzugt. Und die anderen sind mir egal und das ist schon noch recht, also es ist mir sehr eingefahren. Und dort habe ich gefunden, wow, okay, dann bin ich richtig gescheitert, oder? Weil ich möchte meinen Kindern wie mitgeben, hey, von 4 Kindern, es kann nicht jedes, also nicht jedes Kind hat die gleichen Bedürfnisse. Und darum kommt auch nicht jedes Jahr genau das Gleiche über. Also ein Kind, das du musst mit dem, keine Ahnung, das Kind musst ins Bett begleiten, bis es 5 ist. Und ein anderes macht das schon mit 1 allein. Oder mit 2. Das braucht ja nicht äquivalent das Gleiche. Und es kommt aber anders über und andere Aufmerksamkeit. Und da habe ich gefunden, wow, in dem bin ich, glaube ich, irgendwie, in dem Moment habe ich mich sehr gescheitert gefühlt.
Aber ich finde es so spannend, du sagst, du hast dich gescheitert gefühlt, aber eigentlich hast du ja nicht können sagen, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, sondern du hast dich einfach betroffen gefühlt, du hast dich eigentlich wie wahrscheinlich traurig gefühlt, dass jemand das gesagt
ja,
hat.
Ja, doch, ich finde, ich habe einen Fehler gemacht, dass das überhaupt so ankommt.
Und was wäre denn der Fehler? Was wäre denn der Fehler?
Das bin ich noch am herausfinden, so weit bin ich noch nicht. Aber ich habe mir dann das überlegt, ich meine, ich habe ja auch eine Schwester und sie hat ganz andere Aufmerksamkeit braucht als ich und viel mehr Aufmerksamkeit braucht, auch schulisch oder so. Ich habe aber nie das Gefühl gehabt, dass meine Eltern jetzt sie wegen dem lieber haben, weil sie mit ihr stundenlang angesessen sind und gelernt haben und mit mir nicht.
Ja, ja.
Das hat das, und dann denke ich, wieso, also das ist jetzt bei uns eine andere Situation, aber wieso löst jetzt das aus? Oder tue ich ein Kind, nicht, dass ich es lieber hätte, das ist nicht so, aber da tue ich es bevorzugen, weil es vielleicht öfters austickt, wenn es etwas nicht überkommt.
Aber du hast das Gefühl, du hast also dem einen Gefühl, Kind zu wenig Aufmerksamkeit gegeben. So, ganz simpel.
Ja, oder zu wenig das Gefühl gegeben von, hey, du bist mir genau gleich wichtig. In dem Moment braucht das Kind das und das. Das nimmt gerade viel Ressourcen.
Ja.
Aber das ändert nichts, also das Grundgefühl allen Kindern gegenüber.
Ja.
Hat auch Nora im Leben gesagt.
Ja.
Sorry.
Genau, ja.
Dass gerade eins, sie hat auch 4 Kinder und eins hat irgendwie medizinisch gröbere Probleme gehabt. Und sie sind jetzt super viel bei Ärzten und mega auch emotional sehr involviert und absorbiert. Und in dieser Zeit haben die anderen 3 einfach wahnsinnig viel Fernsehen geschaut und elektronische Medien konsumiert.
Ja.
Aber sie haben sich wie mega bemüht, ihnen gleich das Gefühl zu geben, oder? Dass die genau gleich wichtig sind. Einfach in dem Moment ist das andere im Fokus. Und da habe ich mich gefragt, eben, das ist jetzt bei uns auch nicht der Fall, oder? Aber habe ich das Gefühl einfach zu wenig transportiert.
Ja, mir ist noch ein anderer Aspekt in Sinn in dem Zusammenhang, weil sie zitiert auch wieder den John Gottman, der amerikanische Paartherapeut, quasi wenn eine Verletzung vorhanden ist beim Gegenüber. Jetzt frage ich immer, was war es denn gewesen oder was hast du falsch gemacht, dass es dann 8 positive Erlebnisse braucht, um das wieder quasi wie heilen. Oder bei der Paartherapie geht man davon aus.
Sind es glaube 5, nicht?
Ja, du bist Psychotherapeutin.
Ja, ja. Ich vergesse ja immer alles.
Ja, irgendeine Zahl. Also halt
1 zu 5,
weil es ist ja auch nicht so einfach, dass du einfach kannst sagen, 8-mal, ah, ich habe dich mega gern oder so, ich liebe dich und dann ist es gut, sondern es ist ja die Frage, das muss ja eine gewisse Qualität haben. Aber 8 positive Erlebnisse, um das wieder und aufwerten. Und sie hat das einfach auch das Gefühl, sie meint, das ist auch im Zusammenhang mit Kind ähnlich, dass man, wenn man vielleicht mal ein Kind verletzt hat oder eben etwas, was ja auch sein ist, Klassiker ist ja, ich schreie das Kind an, ich werte es ab, indem ich sage, irgendetwas Schlimmes sage. Und dann braucht es, glaube ich, wieder Sachen, um das zu reparieren.
Ja, also aber positive Interaktion. Aber bei mir ist es,
sie sagt, es ist auch reparierfähig.
Absolut, ja. Ich glaube, auch das ist mega wichtig, dass man auch dann dazu steht und sich kann entschuldigen und auch schauen, wie kann man das wieder gut machen.
Ja.
Aber was ich mich gescheitert fühle, ist glaube mehr in der Kommunikation. Oder? Ich habe das Gefühl, manchmal passieren wie Sachen, man nimmt etwas wie an und kommuniziert es dann wie nicht und geht davon aus, es ist selbstverständlich für die anderen.
Ja.
Genau, aber einfach, wenn du so fragst, in dem habe ich mich jetzt gescheitert gefühlt.
Ja.
Und ein bisschen etwas, ich weiß gar nicht, ob es banaler ist oder nicht, aber ich glaube, so in der Ernährung von unseren Kindern sind wir, glaube ich, also vielleicht haben unsere Kinder einfach spezielle Gene oder wir haben etwas falsch gemacht.
Ja, oder? Ich habe das bei der Vorbereitung dann nochmal so überlegt, also unsere Kinder essen es einfach katastrophal, vor allem die Kleinen, einfach kein Gemüse, keine Früchte und nichts und so. Und andere Eltern, manchmal schaust du wirklich so neidisch, die essen irgendwie Salat und Früchte und Gemüse und alles.
Aber nur schon, wenn sie Gurken und Äpfelschnitzel essen, bin ich ja neidisch. Weißt du, das ist ja nicht... Früher habe ich andere Kinder gesehen, die irgendwie Brokkoli und Rosenkohl gegessen haben. Und ich also dachte, wow, okay, oder? Aber also nein, wir sind nicht an dem Punkt.
Wir hatten aber mal letztens, ich weiß auch nicht, bin nicht sicher, ob ich das da schon mal gesagt habe, dass ein Kinderarzt mir gesagt hat...
Ja, das
habe ich da erzählt. Aber eben der Punkt ist, vielleicht sind wir da gescheitert, sie essen schlecht, aber jetzt muss man aufpassen, vielleicht ist das Scheitern im Nachhinein sogar etwas Positives, weil was wir, glaube ich, nie gemacht haben, ist, dass sie eine negative Einstellung zum Thema Ernährung haben. Wir sagen immer, viel essen, geil essen, auch gesund essen leben wir vor, das sagen wir nicht, wir essen selber viel gesundes Zeugs. Und, aber hey, Essen ist etwas Gutes, Schocke reinhauen, Glasse, so.
Das ist einfach geil. Essen ist einfach geil, oder?
Geiles. Genau. Und da ist die Hoffnung, dass im Nachhinein das vielleicht gleich noch ein Sieg dann ist, wenn unsere Kinder eine gesunde Einstellung zum Thema Ernährung haben.
Und ich bin ja unterdessen ein bisschen beruhigter. Vielleicht hätte ich jetzt vor 3 Jahren gar nicht über das geredet und hätte das ein bisschen verschwiegen. Nein, hätte vielleicht schon, aber dort war es ja noch so, dass einfach alle praktisch so schlecht gegessen haben. Und jetzt sind ja schon die beiden Grossen, fangen jetzt plötzlich an, mega Neues auszuprobieren. Und essen irgendwie, wenn du Thai bestellst oder so, thailändisch, dann essen sie plötzlich so exotisches Gemüse dort rein. Und das wäre früher einfach nicht in Frage gekommen. Aber weißt du, kennst du es? Mich stresst, wenn ich mit Eltern über das rede. Und ich sage so, jemand sagt mir, er oder sie haben einen picky eater sozusagen, oder? Mhm. Und sage ich, hey, ja, voll, ich auch. Und dann denke ich so, jetzt kann ich voll mit denen connecten über das Thema, oder? Und nachher erzählen sie so, eben der Bulgur mit den Bröteln, den Weiberi und den Pinienkernen isst das Kind nicht, sondern die einzigen Gemüse, die es isst, sind irgendwie rohe Rüebli, rohe Gurken und bröteltes Zucchetti und noch Cherrytomätli. Und ich denke so, wir reden nicht vom Gleichen.
Nein, wir reden gar nicht vom Gleichen.
Unser Kind isst Pommes frites und wenn es Pommes frites ist, bin ich froh, weil ich denke, wow, es hat ein bisschen Elektrolyte und es hat ein bisschen Kohlenhydrat abbekommen. Es ist Butterweckli oder einfach Weckli, Gipfeli und Pasta ohne Soße.
Ja, das ist krass.
Und kennst du das? Dass du so wieder denkst, genau, also da ist,
Ja, wir haben uns ja auch schon, wir haben ja immer mal gesagt, hey, wir könnten doch mal eine Folge machen zum Thema Ernährung und wir haben immer wieder zurückgekrebst und haben so gefunden, eigentlich ist das nicht so.
Da haben wir vor allem auch nicht so viel zu sagen. Also da können wir niemandem etwas mitgeben.
Und wir haben so wahrscheinlich Schiss, dass die Leute dann so finden, hey, aber bei denen ist ja wirklich Ernährung ja wirklich, um das ist so wirklich schlimm bestellt. Es ist so ein bisschen lustig, wenn sie über ihr Scheitern erzählen, aber bei Ernährung ist wirklich ein bisschen Hopfen und Malz verloren. Und auch über die Nünis haben wir ja schon oft geredet. Also unsere Kinder gibt es Nünis. Man darf ja keine Schocke dort rein tun, aber ich meine, wenn ich könnte, würde ich dort auch irgendwelche Schocke-Reiswaffeln reinhauen.
Ah ja, du meinst, du willst nicht eine Tafel Schoki geben, sondern einfach irgendwelche Farmerstängel mit Schoki rundherum. Hauptsache, das Kind hat etwas gegessen.
Ja,
logisch.
Energie, oder? Energiezufuhr.
Hauptsache, es isst etwas. Hey, aber sorry, noch schnell beim Essen.
Ja.
Ich meine, haben wir da mal die Venedig-Geschichte erzählt? Weißt du das?
Ja, wir haben sicher, aber letztens darüber geredet, dass man muss aufpassen, wir haben jetzt auch schon einige Folgen, dass wir nicht Geschichten so 100-mal wieder erzählen.
Okay, also falls wir es schon mal erzählt haben, dann tut es mir leid.
Schreibt uns.
Ja, oder lasst einfach schnell weg.
Erzähl.
Aber vielleicht sind wir da einfach ein bisschen zu easy gewesen, wo unsere Tochter, glaube ich, 9 Monate alt war. Dort essen sie ja schon, was isst man mit 9 Monaten? Brei.
Verschiedene Brei.
Und aber auch schon so ein bisschen Gemüse. So,
die Rüeblibrei und Zeug und Geschmäus.
Dann sind wir irgendwie eine Woche auf Venedig und haben gesagt, ja, komm, wir nehmen nichts mit. So, wir kaufen dann dort einfach irgendetwas und geben dann so kalte Breis. Und wir haben in ganz Venedig ja keinen Früchte- oder Gemüsebrei gefunden.
Gibt es dort in Venedig.
Und haben das Kind dann von so Instant-Grießbrei ernährt. Eine ganze Woche lang, nichts anderes. So mit Milch angerührten, kalten Grießbrei, weil wir haben ja nichts gehabt, um die Milch zu erwärmen. Und ab dem Moment, wo wir heiko sind, hat das Kind nie mehr ein Gemüsebrei oder irgendetwas Gemüsiges angelangt. Also vielleicht haben wir da ein paar Fehler gemacht.
Ja, da haben wir vielleicht ein bisschen überbissen. Ja. Jetzt wäre eigentlich der Moment noch für den Tiefpunkt vom Monat. Du hast deinen schon erwähnt, du bist sehr ehrlich gewesen. Ich glaube, ich habe mir da aufgeschrieben, mehr wieder so ein lustiger, der aber für mich subjektiv gesehen natürlich nicht, überhaupt nicht lustig war. Also ab Pfingsten bin ich an einer Lesung, so ein Literaturfestival in Appenzell, der kleine Frühling, mega cool gewesen. Und es war nicht schön Wetter gewesen, also es hat auch noch geregnet. Und dann hatte ich Durst und bin sogar noch, ich weiß noch, ich bin sogar rausgefahren und habe die Wasserflasche aufgemacht und habe einen Schluck genommen und habe sie so reingestellt auf der Seite, dort in den Kaffeehalter. Das ist ja schon mal eine dumme Idee. Und habe den Deckel offen lassen, also abgenommen. Mhm. Und dann bin ich losgefahren und dann ist mir die ganze volle Flasche gekippt und ausgeleert und über alles, über meine Kleider, über meine Hosen. Ich bin flutsch, fladdi, nass gewesen. Und ich hatte keine Ersatzhose dabei gehabt.
Und es war auch noch nicht so warm wie jetzt,
muss man sagen. Noch nicht so warm gewesen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die Heizung auf die höchste Stufe, aufs Fünfe gestellt, alle Ventilatoren und bin so, haben wir noch ein Fototüchli noch gefunden, habe mich versucht so abzurubbeln, habe das Fototüchli irgendwo angelegt und bin so mit dem, es war ja dann gleich nicht so kalt gewesen.
Aber es hat gar nicht geregnet an dem Tag irgendwie, oder?
Ja, es hat zwischendrin immer wieder geregnet, aber es ist nicht mega kalt
gewesen. Als ob du die Hose gepisst hättest.
Nein, es ist dann, die Hosen sind erstaunlich schnell, denn Trocknen hat auch etwas gebracht, das Gebläse hat sie im Fall dann während der Fahrt richtig getrocknet. Das ist mein so ein bisschen im Moment sehr tief, also ja, weil ich einfach denke, shit, jetzt habe ich wirklich nasse Hosen und was mache ich jetzt? Muss ich noch Hosen kaufen?
Es wäre fast noch lustiger, wenn du dann wirklich mit so nassen Hosen auf der Bühne gestanden wärst. Das wäre wie noch besser.
Ja.
Aber jetzt sind wir im Thema gewesen, oder was heisst bei Kindern scheitern, also bei Kindern bei der Erziehung.
Ja.
Und ja, wie viel muss man Kinder beschützen, damit sie nicht scheitern? Und wie viel muss man sie eben genau nicht beschützen, damit sie es lernen?
Da kann man jetzt mal ein bisschen unterscheiden zwischen vielleicht kleinen Kind und grossen Kind. Also bei kleinen Kind würde man ja sagen, wahrscheinlich sind sich da alle einig, Kinder müssen lernen, mal umzufallen. Wenn sie lernen laufen, fallen sie ständig um, dann stehen sie wieder auf. Das ist ja ein mega schönes Beispiel, wie Kinder auch eigentlich besser sind im Scheitern wie Erwachsene. Erwachsene würden oft einfach auch aufgehen, die würden einfach am Boden liegen bleiben und wahrscheinlich nie lernen laufen. Ja, ist doch so.
Ja, vielleicht.
Würdest du aufgehen, würdest du sagen, nein, dann mache ich halt etwas anderes. Kann ich nicht, muss ich etwas anderes lernen. Es gibt ja noch andere Jobs. Und Kinder machen das sehr gut. Und ich bin da auf einen Artikel gestoßen von Peter Gray, einem Entwicklungspsychologe, und er sagt, das ist ein grosses Problem, seiner Meinung nach, dass Kinder das riskante Spiel nicht mehr so können. Und ich finde es noch spannend, der Begriff, den er braucht, das riskante Spiel, das heisst für ihn auf Bäume klettern, gewagte Sachen machen, und zwar ohne Aufsicht der Eltern.
Also er sagt, sie brauchen das?
Sie brauchen das.
Okay.
Und er zitiert und auch Studien und sagt, zum Selbstbewusstsein glückliche Erwachsene werden.
Aber du meinst jetzt eben nicht auf so einem Spielplatz mit Plastikboden, nein, zwei Meter hohen Klettergerüstchen?
Gar nicht, das langt für ihn nicht. Also gerade unter Aufsicht von Eltern ist es nicht möglich. Und seine Behauptung, sagt sie mal, was er behauptet ist, früher sind Kinder noch, hat man sie als belastbarer eigentlich gesehen. Und heute sieht man sie als eher schützens, man muss sie schützen und man muss sie fördern. Die zwei Sachen. Möglichst fördern, also natürlich Clubs, Verein, frühe Englisch und vor allem Schützen. Und das führt aber dazu, dass sie die Sachen nicht mehr lernen, dass sie das nicht mehr, dass sie das Scheitern zu wenig gut lernen. Spannend finde ich auch, dass er sagt, woher kommt die Angst? Die kommt vor allem auch von einer Informationsflut, Thema Kindsentführungen und kapitalistische Ängste, dass mein Kind könnte irgendwie die Armut abfallen. Sorry, heute referiere ich ein bisschen.
Aber was hat Kindsentführungen mit Klettern zu tun?
Ja, das ist so ein Beispiel, einfach, dass die Informationsflut führt dazu, dass du sehr viele Storys hörst. So, oder also, ein Kind okay. ist von 10 Metern oben runtergefallen und so. Mhm. Aber auch die Angst, Kind nicht allein lassen. Mhm. Seit er ist konkret bei ihm Kindsentführung. Die Angst ist massiv gestiegen, oder?
Ja.
Ist natürlich schon in den 80er Jahren so ein bisschen aufgekommen. Aber,
ja, ja.
Die Angst, Kind allein zu lassen. Und er behauptet, du musst Kind allein lassen, damit sie lernen, Scheiß machen, scheitern. Mhm. Kann man jetzt anzweifeln, ja.
Was das meinst? Ist eigentlich ein Vorteil von uns, die ein chaotisch sind und irgendwie so tausend Sachen immer haben, dass wir fast, wir sind ja, also unsere Kinder wachsen, glaube ich, schon ein bisschen so auf, oder?
Ich hoffe
also, weißt, wir haben ja gar nicht die Kapazität, amix, um sie dann überall überwachen oder dann, wenn ich irgendwo auf einem Spielplatz bin, sehe ich immer irgendeinen Menschen zum Reden und dann vergesse ich ja, aufs Kind zu schauen, ja. in der Regel, und es klettert von allein auf irgendeinen Baum.
Ja. Ja, aber ich finde es jetzt auch noch schwierig, um quasi da den Stab über andere Eltern
nein,
zu brechen,
gar nicht.
Weil
ja
die Angst auch auf eine Art nachvollziehbar ist.
Absolut. Mhm.
Aber man muss, glaube ich, schon aufpassen, dass die nicht so ein, also ein Klassikerbegriff ist ja Helikopter-Eltern. Ist auch so ein bisschen ein Fänge, so eine Kühle, oder? Alles ist helikopterig, oder? Also kann man ja wie gegen alles anwenden.
Mhm.
Aber in diesem Bereich leuchtet es mir schon ein.
Aber weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt würde auf dem Land wohnen, ich hätte ein Kind, und es gäbe die einen Spielplatz, wo du konkret dort hin musst und dort bist du dann meistens allein auf dem Spielplatz, weil keine anderen Eltern siehst, hätte ich doch viel mehr Kapazität auch,
ja,
um mir Sorgen zu machen. Und wir wohnen so mega multikulti, so viele Menschen und arbeiten so ein bisschen eben selbstständig und den Job und privat und vermischt sich und kennen da sehr viele Leute. Mhm, und weißt du, ich meine, es ist, wir haben auch noch 4 Kinder, also du musst dann auch auf die anderen schauen. Durch das ist es fast nicht möglich, so der Fokus.
Ja, ja.
Genau. Bei grossen Kindern ist es dann noch ein bisschen anders. Wie heisst der Spruch? Kleine Kinder, kleine Sorgen, grosse Kinder, grosse Sorgen.
Ja.
Sagen dem doch immer alle, wenn man kleine Kinder hat. Und man denkt so, hey, nein, come on.
Der Spruch
sicher nicht.
So, nein.
Hey, ich habe das Gefühl, vor ein paar Jahren noch habe ich so das so belächelt.
Ja.
Und ich würde es jetzt vielleicht schon ein bisschen unterschreiben.
Ein Stück weit schon, ja.
Oder?
Aber das ist ja noch interessant, also hat man bei kleinen Kindern vielleicht Angst vor so Verletzungen oder ja, es könnte etwas Schlimmes sein. Und bei den Grossen hat man ja dann oft Ängste, die stark in die Zukunft gehen. Also so die Worst-Case-Szenarien. Wenn die Schulnoten schlecht sind, dann sieht man so den Rattenschwanz, dann wird mein Kind eine schlechte Ausbildung machen, es wird sozial abfallen, es wird mal kein Geld verdienen und dadurch ein unglücklicher Mensch werden. Ich glaube, das ist ja oft auch das Thema, dass man sich nicht scheitern lässt, wenn man die Worst-Case-Szenarien im Kopf hat.
Ja, und das finde ich jetzt gerade mega spannend, weil wir sind ja bei 2 von unseren Kindern, sind wir ja so an der Stufe Anfang Oberstufe und Ende Primarschule.
Ja.
Und dort ist das ein Thema. Und das finde ich so spannend, wenn man mit anderen Eltern redet. Wo ist so der Maßstab, der individuelle Maßstab von was ist Scheitern?
Ja.
Also es gibt Eltern, wenn ich mit ihnen rede, für die ist Scheitern, wenn ihre Kinder im Langzeitgymi sind und dort nicht einen Fünfer haben, sozusagen.
Mhm.
Also wenn sie dort so ein bisschen knapp durchkommen und eine knappe Matur machen irgendwann, das ist für sie Scheitern. Andere sagen, ja, für sie ist Scheitern, wenn ihr Kind nicht in Sek A, sondern in Sek B kommt. Das ist jetzt der Kanton Zürich, das wäre.
Ja.
Ja, genau.
Also,
und dann gibt es nochmal andere Eltern, die sagen, ja, für mich ist Scheitern, wenn mein Kind von der Schule fliegt.
Mhm.
Aber solange es irgendwie einen Schulabschluss macht, das ist eigentlich ist okay, oder?
Ja.
Und da haben alle so ganz, das merkt man so in all diesen Gesprächen, hörst du so genau raus, wo ist so ihre Messlatte?
Ich glaube aber, jetzt, wenn du so ein den Roger Federer wieder im Hinterkopf hast, es ist eigentlich völlig legitim, zu sagen, ich habe das Gefühl, für mein Kind ist das Gymnasium richtig und ich möchte, dass es das Gymnasium geht. Aber dann musst du auch in Kauf nehmen, dass es scheitert und scheitert auch als etwas Positives sehen in diesem Prozess, oder? Und nicht jeder kann ein Roger Federer werden, weil wenn du siehst, dass es im Tennisspielen nicht funktioniert, dann ist es vielleicht besser, wenn du Sportart wechselst. Das heisst, wenn das Gymi nicht funktioniert, ist es vielleicht besser, wenn du dann eine Lehre machst.
Aber sorry, nein, da würde ich dir jetzt mega widersprechen.
Ja, aber hast du nicht verstanden, was ich meine? Wenn du sagst, ich möchte,
also doch,
dass mein Kind gute Noten hat, ist doch okay.
Wieso?
Ist doch okay. Ist nicht verwerflich.
Okay, aber also, dass du sagst, es ist legitim, dass du für dein Kind willst, dass es ins Gymi geht. Also das ist doch ein Individuum, dein Kind. Wie kannst du für dein Kind wählen, dass es Also, weißt du, ich meine, es ist wie wenn irgendjemand zu mir sagt, ich möchte, dass du jetzt nicht mehr Psychotherapeutin bist, sondern dass du jetzt Maurerin wirst. So, okay. Also.
Ja, schon, aber die Eltern, glaube ich, gehen dann ja auch davon aus, dass sie sagen, ich habe das Gefühl, für mein Kind ist das Gymis Beste.
Aber du findest das okay?
Ich finde das nicht. Nein, ich finde das nicht.
Nein, du findest das okay. Ich weiss, dass du es bei deinen Kindern nicht findest, aber...
Ja,
wenn du sagst, es ist legitim.
Es ist auch wieder, ich würde sagen, ich würde die Eltern ein bisschen verteidigen. Oder vielleicht ist es fast auch ein bisschen gemein, dass ich würde sagen, sie haben einfach eine Angst, dass ihr Kind wird sozial absteigen, wenn es nicht das Gymi macht.
Aber dann finde ich nicht, dass du kannst sagen, es ist legitim. Ich finde, das muss man für sich selber schon ein bisschen anschauen, weil ich sehe einfach die Konsequenz, nämlich, dass ganz viele 19-, 20-Jährige dann bei mir in Psychotherapie sind, wo den Weg gemacht haben, weil ihre Eltern davon ausgegangen sind, dass für sie das Richtige ist und einen riesen Leidensdruck hatten.
Ja. Aber was ich gemeint habe, ist, so, dass du kannst sagen, ich möchte, dass du möglichst gut bist, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann schauen wir etwas an, dann sehen wir, aha, okay, bist gescheitert, dann machen wir etwas anderes. Das Problem ist doch, wenn du schlechte Noten als so etwas Negatives konnotierst, aha, jetzt, du schaffst es nicht, also wirst jetzt schlechter. Aber du kannst ja auch sagen, eine Note ist ein Feedback, aha, vielleicht geht es da ein bisschen in eine andere Richtung, dann musst du vielleicht da, wenn du willst, mehr machen oder eben nicht. So.
Aber ich bin immer noch nicht ganz bei dir, weil ich finde, wieso, also ich finde, da möchte ich mein Kind auf eine Art von Scheitern bewahren.
Ja.
Also wenn ich selber jetzt das Gefühl habe, ich fände jetzt für mein Kind das Richtige, ins Gymi zu gehen.
Ja.
Das Kind möchte das aber nicht unbedingt oder es hat schlicht einfach ein bisschen Mühe schulisch.
Ja.
Also dann das auf den Weg schicken, und nachher scheitert es bei der Gymiprüfung oder es scheitert in der Probezeit.
Ja.
Das nachher aufzufangen. Also ich finde, wieso musst du den Umweg machen? Wieso sagst du nicht von Anfang an, hey, weißt du was, ja, es fällt dir vielleicht nicht so einfach oder du möchtest das gar nicht, geh doch in die Sek, du kannst eine Matur nach der zweiten Sek noch machen, nach der dritten kannst du ins Gymi gehen, du kannst als Erwachsener Matur machen. Wieso musst du denn den Umweg über das Scheitern machen?
Ja, das ist völlig recht.
Für den Selbstwert ist das vielleicht mit 12 nicht so mega cool, wenn du dann rausgehst.
Also, gell, um das einfach mal ein bisschen klarzustellen, ich habe jetzt extra noch so ein bisschen die Gegenposition eingenommen, um Leute, die so ein bisschen das Gimmi-Ding haben, auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Weil, jetzt muss ich wieder provokativ sagen, ich finde, in Zürich ist es ein Riesenproblem, gerade im Akademikerumfeld, dass alle Eltern das Gefühl haben, nur das Gimmi ist eigentlich der richtige Weg. Finde ich ein riesiges Problem, weil wir haben in der Schweiz ein super Bildungssystem und alle sagen immer, ah, wir haben ein super Bildungssystem, aber mein Kind muss dann eben gleich ins Gymi. Mhm. Und das, finde ich, ist ein Problem. Das heisst, darum, begleite dein Kind, schau, wie geht es deinem Kind, schau, wie funktioniert es und dann könnte die Lehre ein absolut genialer Weg sein. Sogar auch mit guten Noten kann eine Lehre ein guter Weg sein. Wenn du mit dem Kind redest und denkst, was hast du mehr Selbstständigkeit, all die Vorteile. Und das finde ich auch, dass sehr viele Eltern das so ein bisschen pseudomässig ernst nehmen und immer nur finden, mein Kind muss eigentlich ans Gymi. Das sehe ich genauso.
Eben, genau das meine ich. Und ich finde schon, ich sage ja nicht, niemand soll ans Gymi gehen, gar nicht. Ich bin auch ins Gymi gegangen. Ich finde, wie, es muss aber zu 100% vom Kind auskommen. Das ist ein bisschen schwierig. Das Kind ist beeinflusst von Lehrpersonen, Kollegen und Eltern, klar.
Ja.
Oder? Aber nur, weil das Kind so eine gute Note hat, heisst es ja nicht, dass es auch glücklich wird.
Aber für das musst du die Lehre attraktiv natürlich auch machen. Du musst als Eltern auch, und wir haben beide keine Lehre gemacht. Ich hatte vielleicht noch den Vorteil, dass ich an einer Berufsschule mal geschafft habe und du hast auch viel Kontakt zu Leuten, die eine Lehre gemacht
Nein,
haben.
Ich überhaupt
im Schaffen jetzt nicht.
Nein.
Ich habe ein
absolutes Akademikerumfeld, auch im Arbeiten.
Aber jedenfalls muss man das muss es auch ein bisschen attraktiv machen, man muss auch ein bisschen positiv über das reden. Sonst kommt das Kind gar nicht auf die Idee. Und ja, ich gehe mit dir eins, ich glaube, das Gymi wird in unseren Kreisen viel zu gross gemacht. Absolut.
Hey, ich finde, das ist bei uns gerade ein spannender Prozess. Wir sind uns gerade so mit dem Thema Lehrstellen und so am Auseinandersetzen. Und es war gerade in der Sonntagszeitung so ein Artikel, dass die Lehre attraktiver gemacht werden soll und eben, dass viel zu viele aus Akademikerfamilien ins Gymi gehen. Und ich finde das richtig cool, mich so zu informieren über so Lehre, weil, wie gesagt, eben, ich habe studiert in meinem Umfeld auch fast alle und auch meine Patientinnen, die meisten. Das heisst, es ist mir nicht so vertraut, oder?
Ja.
Und ich finde das mega spannend. Ich bin kürzlich irgendwie am Morgen um 6 Uhr, habe ich irgendwie gegoogelt, so die und die Lehre und das und was kann man nach der Lehre machen. Und ich finde es mega spannend. Und erst jetzt merke ich, dass richtig authentisch, positiv darüber reden, das ist ganz etwas anderes, als einfach sagen, hey, ja, das Gymi ist schon mega gut, aber weiss, eine Lehre wäre schon auch okay. Das ist nicht...
Ja, das ist etwas anderes. Ja, ja. Du hast völlig recht. Das ist wie ein anderer Tonfall, anderes Framing auch. Ja.
Genau. Aber eben, ich finde, wie das Kind dann scheitern, oder?
Ich habe nur, ich glaube, vielleicht habe ich mich gesagt, ich habe mich vielleicht nicht so ganz klar ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, was ich mega heikel finde, ist, dass man, wenn man das Kind so unter Druck setzt und nur die guten Noten zählt, nur die sind gut. Aber ich finde es okay, wenn man sagt, hey, okay, du, wenn es vielleicht das Kind auch selber sagt, ich möchte gut sein in der Schule, und sagst, okay, du möchtest gut sein in der Schule, dann nehmen wir das jetzt wie so einen sportlichen Wettkampf. Und dann ist, glaube ich, entscheidend, wenn die Note eben nicht so gut ist, aha, das ist jetzt ein Teil von deinem Weg. Das ist jetzt einfach eine Note. Was willst du jetzt machen? Entweder machst du mehr und dann wird sie vielleicht besser, oder machst du weniger und dann hast du halt einfach in diesem Bereich ein bisschen schlechtere Noten. Also man so in diesem Prozess
genau.
mitgeht.
Genau, und da ist aber mega wichtig, wenn du dann weniger machst und ein bisschen schlechtere Noten hast, dass du auch diesen Weg kannst als mega attraktiv aufzeichnen, dass es dort auch attraktive Möglichkeiten gibt.
Ja,
oder?
Ja.
Nicht, dass es gescheitert und jetzt ist fertig und jetzt ist...
Ja.
Weißt du, was ich meine? Sondern es ist nicht eine Sackgasse.
Ja, das sehe ich
auch. Und das andere auch nicht zu fest pushen, weil dann sagen, ja, aber komm, dann investieren wir noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen Nachhilfe und dort noch ein bisschen und da noch für die guten Noten. Das kann dann schon auf Kosten von der psychischen Gesundheit einfach gehen.
Ja, das ist ja der entscheidende Punkt, wo wir uns alle einig sind, egal wie helikopterig, um wieder den bösen Begriff zu verwenden, wir wollen, dass sie glückliche Erwachsene werden, oder? Auch jemand, der sagt, mein Kind muss unbedingt das Gymi machen, sagt, ich möchte, dass glücklich werden. Und Glück ist halt auch gekoppelt an beruflichen Erfolg und Geld, ist auch legitim. Aber wir wollen alle, dass sie glückliche Erwachsene sind. Und vielleicht ist manchmal halt nicht nur der schulische Weg allein verantwortlich für das Glücklichsein bei Erwachsenen.
Also bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube vor allem, wir können nicht von uns selber ausgehen, dass der Weg, den wir gemacht haben, auch für das Kind dann der richtige Weg sein, oder?
Ja.
Also ich glaube, da so eine gewisse Offenheit für verschiedene Wege ist, glaube ich, schon gut, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Aber gleich, also man muss ja vielleicht so zum Schluss doch noch sagen, wir haben ja auch irgendwo eine Grenze, wo wir sagen, ab da würden wir, also bei uns ist jetzt überhaupt nicht das Gymi, oder? Aber die Grenze gibt es ja schon. Weißt du, ich meine, wo ich das Gefühl habe, ich weiß, ich kann es nicht so ganz konkret sagen, aber wenn ich das Kind hätte, das dann am Schluss sagt, ja, Lehre, scheiss mich an, ich will keine Lehre machen, ich suche jetzt einfach keine Lehre, gibt es auch, oder? Wo nachher zwei Jahre daheim hängt und nichts macht und sich für nichts motivieren kann, dann käme ich schon in Stress. Also da wäre ich jetzt nicht mehr einfach so tief entspannt, wie ich es damit bin, wenn ein Kind in die Säcke geht. Mit dem bin ich super tief entspannt.
Ja, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen abstrakt. Also wenn jetzt das Kind würde sich wahrscheinlich dann auch nicht so wohl fühlen, wenn es daheim bleibt und nicht weiss, was machen, und dann müsste sie dem unterstützen und irgendeinen Weg suchen. Also wüsste ich jetzt auch nicht genau, was wir
dann wieder machen. Okay, das ist vielleicht ein Extremfall. Sagen wir, das Kind macht eine Lehre und es bricht es ab und geht ein bisschen schöppeln. Das kennen wir ja aus dem Umfeld.
Ja.
Kennen wir Leute, die das gemacht haben. Und ich kenne Eltern, die ich richtig bewundere, die das mega cool nehmen.
Ja. Ja.
Und sagen, hey, ja, das ist jetzt für das Kind in dem Moment nicht das Richtige gewesen. Mhm. Und es ist jetzt glücklicher damit, keine Ausbildung zu machen. Und da habe ich schon noch so ein bisschen konservative Stimmen in mir, die irgendwie sagen, also so protektive.
Ja.
Oder die sagen, hey, aber doch, eine Ausbildung abgeschlossen haben, ist doch mega wichtig.
Ja.
Also, weißt, irgendwo hat man doch so die... Also bei mir ist es wie so ein bisschen dort, dass ich das Gefühl habe, doch eine Ausbildung, eine Erstausbildung gemacht habe, ist wichtig. Mm-hmm. Und ich bewundere aber die, die wirklich so das Glück vom Kind und so den Moment anschauen, wo das mega konsequent können.
Wo das Glück im Moment, die Zufriedenheit im Moment noch höher gewichtet.
Also nein, auch in so einem Fall sogar.
Ja,
weißt,
dass, aber meistens ist es dann so, dass wahrscheinlich das Kind nicht mega glücklich ist, wenn es einfach daheim ist und ein bisschen wartet, bis etwas passiert.
Nein, aber ich sage mal, du tust die Lehre abbrechen und sagst, ich gehe jetzt einfach in einen Kaffee arbeiten und bin mega glücklich mit dem.
Ja,
das ist schon mit 20 durchaus möglich.
Ja, absolut.
Oder? Wäre mir, glaube ich, auch noch gut gegangen damit.
Ja.
Genau. Also ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss, oder?
Das finde ich aber super, mit Kaffee arbeiten.
Ja, absolut. Aber also, wie gesagt, meine so ein bisschen konservative Stimme in mir sagt gleich noch, aber wenn du dann irgendwo noch einen Abschluss hast,
wäre vielleicht nicht so schlecht.
Besser, oder? Und ja, Und das ist das, was ich jetzt in dem Moment sage. Und in dem, wenn ich an dem Punkt wäre, müsste ich da so ein bisschen an mir arbeiten.
Ja, ich weiß auch.
Und nicht am Kind arbeiten.
Ja. Also, wir kommen zum Schluss von der heutigen Folge. Und wir haben ja noch unseren Kulturtipp. Du bist hässig geworden, weil ich dir einen weggenommen habe.
Ja, du hast mir meinen Tipp weggenommen. Wirklich.
Also ich habe selber herausgefunden, dass es in Flach ein Naturzentrum gibt. Nein, das ist völlig gelogen. Ich habe irgendwie mal ein Kind gehabt und hast du mir gesagt, geh doch mal auf Flach. Das ist bei Eglisau ins Naturzentrum. Und ich habe schon so gedacht, ja, muss das jetzt sein? Aber es ist mega cool. Es hat so ein Museum, so ein naturhistorischer Style, mega gut gemacht. Und dann kam man aber hinten raus und dann geht man in so einen Bereich, wo man so an so einem Flüsschen vorbeiläuft, hat mega viele Tiere, Frösche und es sind auch mega nett dort. Hat nebendran sogar noch ein Buddy, es ist direkt am Rhein und es ist mega ein cooler Ort zum Gehen. Naturzentrum Flach.
Thurauen heisst es.
Genau. Thurauen.
Mhm. Es ist in Flach, aber es heisst Naturzentrum Thurauen.
Es heisst Naturzentrum
Thurauen. Genau, ja, das wäre mein Tipp gewesen. Also das heisst, ich habe mir jetzt noch so mega kurzfristig einen anderen Tipp müssen, habe ich müssen überlegen. Und ich bin nicht sicher, ob wir das da schon mal gesagt haben. Auch da tut es mir mega leid, falls es schon mal erwähnt worden ist. Wir haben eine Zeit lang haben wir mit den Kindern so einen Länderabend gemacht, einmal pro Woche. Der ist gerade ein bisschen brachliegend seit ein paar Monaten, aber haben wir immer wieder mal gemacht. Das heisst, dann haben wir einmal in der Woche so ein Weltbuch, das wir hatten. Genau, wir haben es aber auch schon mit dem Handy gemacht, wie mit ChatGPT.
Ja.
Haben wir so zufallsmäßig Länder ausgelost.
Ja.
Und nachher haben wir einfach schnell gegoogelt, was isst man dort, und haben irgendein Essen von diesem Land gekocht.
Ja.
Also mega fest, weil unsere Kinder ja, wie ihr jetzt gehört habt, ja nichts essen, haben wir das mega fest abgebrochen, oder? Und haben es sehr fest vereinfacht.
Mhm.
Aber das war wie cool gewesen. Dann haben irgendwie die Kinder noch kurz ein Film über das Land dürfen schauen.
Musik gelassen.
Musik gelassen, irgendwie äthiopische Musik. Und genau, das war immer mega lustig gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie haben da wie so ein bisschen etwas auch. Also ja, ich liebe ja so Geografie und so Länder. Und das ist echt cool gewesen.
Ja. Das ist
genau.
Sehr ein schöner Tipp.
Hey, also.
Danke vielmals. Jetzt, wie geht es im Fuß?
Ja, so same, same.
Okay, dann
also. Unverändert. Ich gehe jetzt vielleicht schwimmen.
Ja, das ist vielleicht...
Ein bisschen Chlor drin ist vielleicht gut.
Ja, nein, schwimmen ist sicher gut. Aber vielleicht im Fluss oder im See oder so.
Nein, ich glaube, Chlor ist doch desinfizierend.
Ah, du meinst,
ich
meine, es ist ironisch.
Ich meine es voll ernst.
Ach, okay.
Genau.
Dann,
hey, dann, ich würde sagen, die nächste Folge machen wir nach der Sommerferien.
Ja, mal schauen, vielleicht schaffen wir es sogar in der Sommerferien. Ja, aber wir versprechen es definitiv
schon,
nicht.
Haben wir schon ein paar Mal gesagt, haben wir noch nie geschafft.
Nie gemacht.
Genau.
Bis nach der Sommerferien. Scheitert gut. Wir hoffen, wir sind nicht gescheitert
mit
der Folge.
Und ihr könnt uns gerne eure Scheiter-Stories erzählen.
Schreibt uns. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Familie.